Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Ich kann euch beruhigen. Ihr seid nicht allein.
Ich habe schon häufiger darüber nachgedacht, mir mal irgendein Hobby zuzulegen, aber ich wüsste jetzt auch aus dem Bauch raus nicht, was mir Spaß macht.
Das ist Viktor, Biochemiestudent aus Berlin, und er weiß nicht so recht, wohin mit seiner Zeit. Er hätte gerne ein Hobby, weiß aber nicht, welches. Vielleicht laufen, vielleicht irgendeinen anderen Sport. Und dann kommt David Denk, Journalist bei der Süddeutschen Zeitung.
Fitnessstudio und Laufen gehen und diese Dinge, ja, die manche Menschen ja sogar in der Mittagspause machen, ja, das ist für mich eher mal kein Hobby.
Tja, und jetzt? David Denk sagt, Laufen ist kein Hobby. Und der muss es wissen. Der hat nämlich ein Buch geschrieben über Hobbys. Er hat nämlich selber keins gehabt und hat sich auf die Suche begeben. 26 verschiedene hat er ausprobiert und hat keins so richtig gefunden. Aber er sagt, Mensch Leute, Hobbys sind wahnsinnig wichtig.
Das Hobby braucht schon eine Lobby, weil es so ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Es hat auch so einen leicht piefigen Anstrich, so der Hobbykeller. Man hat so ein bisschen so Sepia-Töne, die Bundesrepublik der 60er und 70er. Und ich finde das aber grundfalsch, weil ich glaube, man muss sich halt in einer Gesellschaft, wo die Entgrenzung der Arbeitswelt so um sich greift und man quasi 24/7 halt irgendwie für seinen Arbeitgeber erreichbar sein kann, finde ich das wahnsinnig wichtig, dass man sich abgrenzt und dass man sagt, so, das ist der Bereich, den habe ich nur für mich, und der ist sozusagen getrennt von einerseits Job und andererseits aber auch Familie und Freunden, und also sozusagen, das ist wirklich so mein Rückzugsgebiet, mein Hobbykeller gewissermaßen.
David Denk, Autor des Buches Der Hobbyist, im Ab 21 Podcast über Hobbys. Und wir lernen einen Mann kennen, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat. René Wegner hat aus Jux und Dollerei eine Sportart erfunden. Haddis, eine Mischung aus Tischtennis und Fußball. Wie ihm das gelungen ist, was er heute mit diesem Hobby-Beruf macht, auch das erfahrt ihr in diesem Ab 21 Hobby-Podcast. Ich bin Dominik Schottner, viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Früher in dem Poesiealbum, heute beim Bewerbungsschreiben, ja, die nervigste Frage überhaupt: Was ist denn dein Hobby? Was sind deine Hobbys? Und dann überlegt man und sitzt da und überlegt und überlegt. Und irgendwann schreibt man so leicht verschämt rein: Fahrradfahren, Joggen, Lesen, Theater. Was halt jeder irgendwie so macht, ne? Autor David Denk, bei der Süddeutschen Zeitung arbeitet der war so ehrlich und hat gesagt, jawohl, ich habe gar kein Hobby, aber ich hätte verdammt gerne eins. Und dann ist er losgezogen für sein Buch Der Hobby ist und hat nach einem Hobby gesucht. 26 verschiedene Aktivitäten mit Hobbypotenzial hat er ausprobiert, und die Frage ist, war eines interessant genug, um Davids neues Hobby zu werden?
Am meisten Spaß gemacht, am meisten mitgenommen haben mich irgendwie die Sachen, die ich früher schon mal gemacht hatte. Also zum Beispiel, ich habe als Kind im Chor gesungen, ich habe Tennis gespielt. Das waren so Sachen, bei denen ich wieder gelandet bin, die ich wieder ausprobiert habe und wo ich mich dann auf so eine merkwürdige Art wieder heimisch gefühlt habe. Mhm. Und es ist ja einfach im Laufe des Lebens mir so passiert, und das war auch der Ansatzpunkt irgendwie des Buches, dass mir die Hobbys irgendwie so verloren gegangen sind. Mhm. Einfach. Früher hatte man welche und dann hatte man irgendwann immer weniger.
Aber dann hattest du ja offensichtlich so einen Begriff von einem Hobby. Wie würdest du es denn definieren, ein Hobby?
Also, Fitnessstudio und Laufen gehen und diese Dinge, ja, die manche Menschen ja sogar in der Mittagspause machen, ja, das ist für mich eher mal kein Hobby.
Warum
weil
nicht?
Die allerwenigsten Leute machen das ja wirklich, weil sie es so geil finden, ins Fitnessstudio zu gehen oder weil sie einfach so gerne laufen. Die machen das wegen des Zwecks, weil sie halt irgendwie einen straffen Hintern und irgendwie Muckis wollen oder auch nur ihre Rückenschmerzen loswerden, ja. Ein sozusagen bestechendes Kriterium, was ein Hobby ausmacht, ist für mich Zweckfreiheit. Also Dinge, die man halt irgendwie um ihrer selbst willen tut, Dinge, die nicht irgendwas bringen müssen, die nicht sozusagen, wo man nicht in irgendeiner Art produktiv sein muss, wo man quasi so vor sich herdaddeln kann und wo der Leistungs- und Verwertungsgedanke im Hintergrund steht. Also ein Hobby ist für mich fröhlich rumdilettieren.
Aber du kannst Leuten zugestehen, dass sie auch möglicherweise Spaß am blöd rumrennen haben im Kreis.
Ja, genau. Also wenn das so ist, aber die Leute müsstest du mir bitte erstmal zeigen, ja, wenn das so ist, dass die das wirklich einfach so geil finden und da nicht sozusagen im Vordergrund steht, was hinten rauskommt, dann bin ich damit völlig einverstanden und dann sollen sie bitte weiter im Kreis laufen. Also das ist, das finde ich dann völlig in Ordnung. Aber in den meisten Fällen, und das ist sozusagen auch also einfach ein Merkmal halt unserer Leistungsgesellschaft letztendlich, tun sich viele Leute wirklich ja schwer damit, etwas um seiner selbst willen zu tun. So, also etwas zu tun, was man halt, also wo man total drin versinkt, was aber keinerlei Output irgendwie so zeitigt.
Stichwort Druck. Wieso hast du denn überhaupt diese Ausgangsfrage dir gestellt? War das sozusagen ein Druck von außen, jeder muss ein Hobby haben, so, weil man es ja auch irgendwo angeben muss, zum Beispiel in einem Bewerbungsschreiben? Oder hattest du tatsächlich so, ja, freie Zeit, wo du mal keine Zeitung oder ein Buch gelesen hast oder Kaffee getrunken hast und dann gesagt hast, okay, ich brauche jetzt irgendeine Beschäftigung?
Also einerseits stimmt also total, was du in der Anmoderation gesagt hast, dass man halt irgendwie gerne was schon, also ich irgendwie dachte auch jetzt immer lesen und reisen und so Dinge halt irgendwie ins Poesiealbum zu schreiben. Gut, also Poesiealbum, also
Facebook
oder bei Bewerbungen oder so. Man, wie gesagt, man kommt ja immer wieder in die Situation und ich wusste wirklich nicht so richtig, was ich da dann schreiben und angeben soll. Das war der eine Ausgangspunkt. Und der andere Ausgangspunkt war, dass ich schon das Gefühl hatte, deswegen heißt das Buch ja auch Der Hobbyist, dass man halt irgendwie, also Hobbyist, Lobbyist, ne, das Wortspiel erschließt dich hoffentlich, dass ich halt irgendwie das Gefühl hatte, das Hobby braucht schon eine Lobby, weil es irgendwie so ein bisschen ins Hintertreffen gerät, es hat auch so einen leicht piefigen Anstrich, also so der Hobbykeller, man hat so ein bisschen so Sepia-Töne, die Bundesrepublik der 60er und 70er und ich finde das aber grundfalsch, weil ich glaube, man muss sich halt irgendwie erst recht in einer Gesellschaft, wo die Entgrenzung der Arbeitswelt, und jetzt wird es halt, also ich werde gleich wieder konkreter, wo die so um sich greift und man quasi 24/7 halt irgendwie für seinen Arbeitgeber erreichbar sein kann und vielleicht sogar in manchen Jobs muss, finde ich das wahnsinnig wichtig, dass man sich abgrenzt und dass man sagt, so, das ist der Bereich, den habe ich nur für mich und der ist sozusagen getrennt von einerseits Job und andererseits aber auch Familie und Freunden und also sozusagen, das ist wirklich so mein Rückzugsgebiet, mein Hobbykeller gewissermaßen.
Bundesrepublik Deutschland. Wenn man das ganz langsam sagt, Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, dann tun sich vor dem geistigen Auge auf, zumindest bei mir, Schützenvereine, Spielmannszüge, Modelleisenbahnclubs und natürlich Fußballvereine. Bundesrepublik Deutschland. Deutschland war mal Hobbyland, aber das ist inzwischen, sagen wir, nicht ganz weg, aber man merkt schon deutlich, da geht irgendwie was verloren. Der Journalist David Denk von der Süddeutschen Zeitung hat ein Buch über Hobbys geschrieben, also über die Bundesrepublik Deutschland sozusagen. Das Buch heißt Der Hobbyist und David Denk sagt, seine Suche nach einem Hobby hat ihm einiges beigebracht.
Das finde ich ist so toll. Das lehrt auch das Hobby eine gewisse Toleranz. Also leben und leben lassen. Und für jeden gibt es da was. Man muss nur ein bisschen suchen. Und dazu will dieses Buch sozusagen an meinem Beispiel stellvertretend auffordern.
Wie viel Zeit verbringen diese Menschen denn mit ihren Hobbys?
Ich glaube, das Problem ist tatsächlich insgesamt, dass die Leute sich keine Zeit mehr nehmen wollen und dass sozusagen also diese Schutzzonen quasi auch im Terminkalender zu etablieren und zu verteidigen, ist heutzutage einfach ein großes Problem. Also so regelmäßige Trainingszeiten zum Beispiel oder Chorprobe oder so. Das habe ich ja auch an mir selber gemerkt, dass mich das sozusagen, mich da zu disziplinieren und zu sagen, okay, ich mache das jetzt wirklich für einen gewissen Zeitraum zumindest regelmäßig und nehme da irgendwelche Termine wahr, dass mir das schwer gefallen ist, ja, weil man es einfach verlernt hat. Früher, wie gesagt, also in der Schulzeit war das selbstverständlich. Da war quasi der Nachmittag mit Hobbys durchgetaktet.
Diese klare Trennung zwischen Schule bzw. Arbeit auf der einen und Freizeit auf der anderen Seite und dass es das jetzt nicht mehr gibt, ist das möglicherweise auf lange Sicht sowas wie der Tod des Hobbys? Ist damit möglicherweise auch sowas wie die ja doch sehr deutsche Vereinskultur irgendwie in Gefahr? Ich male jetzt in sehr schwarzen Farben.
Ja, also die Vereine haben ein großes Problem insgesamt. Wenn man mal guckt, sind die Mitgliederzahlen rückläufig, weil Leute eben das nicht mehr eingebaut kriegen oder gar nicht mehr sozusagen die Notwendigkeit sehen, ein Hobby einzubauen. Das ist mit Sicherheit irgendwie ein Merkmal unserer eben spätkapitalistischen Zeit, wo halt irgendwie viel, viel gearbeitet, viel performt wird und so ein bisschen diese Schutzzonen immer kleiner werden.
Glaubst du, dass du noch ein Hobby finden wirst?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich ja schon das irgendwie ja schon auch als Niederlage begriffen habe, dass ich aus diesem Buch, aus dieser Recherche rausgegangen bin und so richtig keins gefunden habe. Also, weil natürlich würde ich auch in so Interviews wie jetzt lieber erzählen, also ja, seitdem mache ich das und das und das ist total toll und das macht mich irgendwie total glücklich. Andererseits ist aber sozusagen, wie gesagt, bin ich aber, glaube ich, in dem keins gefunden zu haben, trotz der Beschäftigung damit, stehe ich ziemlich stellvertretend für, glaube ich, viele Leute da draußen. Und das ist dann auch wiederum okay. Aber ich würde es mir wünschen. Also das ist ja das, was ich auch im Nachwort des Buches schreibe. Die Sehnsucht bleibt. Also dass da etwas ist, was einen erfüllt und was einem irgendwie so ein gutes Gefühl gibt und eine sozusagen die kleine Auszeit im Alltag ist. Und klar, man kann viele Dinge machen, die irgendwie ganz nett sind in seiner Freizeit, aber so ein Hobby, also etwas, was auch kein anderer verstehen muss, wo man einfach, wie gesagt, nur fröhlich vor sich hin deletiert, die Idee finde ich nach wie vor sehr, sehr verlockend. Es ist mir leider nur bislang noch nicht gelungen, das in meinen Alltag irgendwie zu integrieren.
Das Hobby braucht eine Lobby, sagt der SZ-Journalist David Denk für sein Buch Der Hobbyist. Hat er sich auf die Suche gemacht nach einem Hobby für sich. Dauert noch ein bisschen an, die Suche. Aber er und auch ich bin ganz zuversichtlich, es gibt ein Hobby für jeden, auch für David Denk.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Ein Hobby ist laut dem Duden ein als Ausgleich zur täglichen Arbeit gewählte Beschäftigung, mit der jemand seine Freizeit ausfüllt und die er oder sie mit einem gewissen Eifer betreibt. Kommt euch möglicherweise komisch vor, weil ihr nicht so genau wisst, was das ist. Wenn das so ist, ihr seid nicht allein. Wir haben uns nämlich mal in Berlin umgehört und wollten wissen, was für euch ein Hobby ausmacht.
Ich kenne das noch so aus der Schulzeit, da war Hobby immer, man hat ein Musikinstrument gespielt oder einen Sport gemacht und das war so relativ klar definiert. Aber jetzt in der Unizeit, wo man sich viel mehr selbst strukturiert, ist es irgendwie schwieriger, Sachen nur als Hobby zu deklarieren, weil es ja dann quasi nur Freizeit ist, die man damit verbringt.
Ein Hobby, das ist nicht das, was ich hauptberuflich mache. Das mache ich irgendwie nebenbei, weil das mir einfach Spaß macht und weil ich daran auch Freude habe.
Das war Lesia, 26 Jahre alt und ihre Hobbys sind Backen und Kochen. Und sie sagt, Hobbys müssen jetzt nicht unbedingt regelmäßig und zu festen Terminen stattfinden.
Weil ich glaube, Hobby ist irgendwas, was mit Freiheit für mich zu tun hat. Also wenn ich möchte, dann setze ich für mich auch irgendwelche Termine, die regelmäßig stattfinden, ein. Aber muss man nicht. Also bei Hobby hat man auch Freiheit, sich zu entscheiden, wann man was macht.
Wäre ja noch schöner, wenn Hobby sozusagen zur Verpflichtung wird. So ein ganz klein bisschen ist es so bei Linus. Der sieht es mit der Freiheit und der Regelmäßigkeit nämlich ganz anders als Lesia.
Ich klettere ziemlich oft. Ich mache das jetzt so 7-8 Jahre, bestimmt 3-4 Mal die Woche. Also es ist fast schon mehr, als viele Leute irgendwie ein Hobby bezeichnen würden. Und immer wenn sie hören, wie oft ich das mache, dann sind sie so ein bisschen stutzig oder denken dann einfach, dass sie es nicht so oft machen würden. Für mich ist es immer noch so ein Hobby oder so eine kleine Leidenschaft.
Eine kleine Leidenschaft beim Linus. Immer so 3-4 Mal die Woche klettern gehen. Den würde ich gerne mal sehen. Was ist das für eine Kante? Oder so ein ganz drahtiger wahrscheinlich. Och, ich habe mich hobbymäßig verdrahtet an der Kletterwand. Egal, wie oft oder regelmäßig ihr euer Hobby letztendlich macht, die Motivation, zum Beispiel Sport zu treiben, ist ja dann für die meisten dann doch sehr ähnlich.
Ich mache relativ viel Sport neben der Uni, einfach weil ich das als Ausgleich brauche, weil ich das Gefühl habe, ich funktioniere nur im Kopf, wenn ich mich auch physisch auslaste. Und ansonsten lese ich wahnsinnig viel, auch um mich fit zu halten und um meine Interessen zu stillen.
Ich habe zwei Hobbys, die mir spontan einfallen. Das eine ist Gesellschaftstanz, also Standard- und Latein-Paartanz. Das andere ist Bergtouren, Bergwandern machen. Ich mache die Hobbys, weil ich eigentlich ein sehr aktiver Mensch bin, der viel Energie hat. Und ich bin aber Wissenschaftler, das heißt, irgendwo muss die Energie hin, die ich am Schreibtisch nicht in Bewegung übersetze. Und so passt das ganz gut.
Ja, vom Schreibtisch direkt auf den Gipfel. Franziska haben wir noch getroffen. Für sie ist der Gang ins Fitnessstudio aber noch aus einem anderen Grund sehr wichtig.
Du hast nicht erst später irgendwie was, was du erntest, sondern sofort auch gleich. Zum Beispiel für Studium, ich weiß, ich brauche irgendwie 3-4 Jahre, bis ich wirklich was fest in der Hand habe. Und bei meinem Hobby ist es aber so, dass ich mich sofort im Augenblick gut fühle und sofort belohnt werde, auch für Anstrengungen.
So eine Instant-Bestätigung abschalten und dann sofort sozusagen ein Feedback bekommen. Das ist für euch zum Teil also wichtig an einem Hobby. Was aber jetzt, wenn zum Beispiel Hobby und Job zusammenfallen, so wie bei Rika aus Ecuador?
Eigentlich habe ich Kunst studiert und meine Hobbys gehören auch dazu. Ich würde sagen, Kunst ist mein Job und auch mein Hobby. Das ist schwierig auch für mich zu unterscheiden. Wann ist das nur Hobby und wann ist das mein Job? Also ich mache es als Hobby, wenn es nur für mich ist. Zum Beispiel ich zeichne in meinem Sketchbook oder in meinem Skizzenbuch und das ist nur für mich, das ist Hobby. Und Job ist, wenn ich einen Text über Kunst schreibe oder so.
Rika aus Ecuador hat uns erzählt, dass die Kunst zuerst nur ihr Hobby war und jetzt macht sie es mit dem Studium zum Beruf. Mit der Entscheidung ist sie wahrlich keine Ausnahme.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
2600 Stunden hat jeder von uns ungefähr pro Jahr Freizeit, so im Schnitt. Und ganz, ganz wenige Stunden davon, behaupte ich jetzt mal, langweilen wir uns wirklich richtig doll. So richtig. Dabei führt Langeweile oft zu grandiosem Quatsch. Habe ich selber erlebt, habe ich bei Freunden erlebt. Zwei Freunde von mir haben zum Beispiel ihre ersten beiden Semester im beschaulichen Freiberg in Sachsen verbracht und da wurden die Bürgersteige schon nachmittags hochgeklappt und deswegen haben sie einen Biertestverein gegründet. Aus Langeweile. Bei René Wegner geht es ein bisschen weniger alkoholisch zu. Er hat im nicht minder beschaulichen Saarbrücken studiert, nämlich Sport und in der Nähe in Kaiserslautern. Da hat er eine neue Sportart erfunden. Die Frage ist, warum und wie? Ich habe René auf der Gamescom in Köln erwischt und mir das Ganze mal von ihm erklären lassen.
Im Prinzip war der Ursprung, dass ich nicht Fußball spielen konnte und eine Tischtennisplatte frei war. Wir haben auch dann einen Plastikball genommen, weil ein Fußball wäre zu schwer gewesen. Das hat ganz gut funktioniert. Wir haben denen dann einfach gesagt, man darf nur mit dem Kopf spielen, hin und her. Weil es uns Spaß gemacht hat, haben wir dann weitergespielt als Hobby. Und während meines Sportstudiums, was ich zu dem Zeitpunkt noch gemacht habe, haben dann meine Dozenten gesagt, guck mal, wie kann man das unterrichten, wie kann man da ein Turnier machen und quasi mich aufgefordert, damit mehr zu machen. Das habe ich dann auch getan. Das Ganze hat sich sehr gut entwickelt. Und jetzt spielen weltweit immer noch Menschen dieses Spiel, haben ihren Spaß. Und es ist mein Beruf schon seit ein paar Jahren, das weiterzubringen und zu vertreiben.
Da wollen wir gleich noch drauf kommen, was du damit alles machst und wo die Leute das vor allem auch spielen. Aber nochmal 3 Schritte zurück sozusagen. Also was braucht man alles, um Hedis spielen zu können? Eine Tischtennisplatte?
Eine Tischtennisplatte, die ist in jedem Park oder auf dem Schulhof. Die sollte stabil sein, weil man darf auch auf den Tisch draufspringen. Und im Prinzip braucht man eigentlich nur noch einen Hedis-Ball. Wir haben da einen speziellen Ball entwickelt. Der ist aus Gummi, der ist ungefähr so groß wie ein Handball. Der springt sehr hoch ab. Und ist sehr, sehr weich, wenn man den mit dem Kopf spielt. Also der tut nicht weh. Aber er fliegt auch sehr, sehr gut und ist perfekt geeignet, um Hedis zu spielen.
Und was muss man hinsichtlich des Regelwerks wissen?
Wenn man Tischtennis kennt, dann muss man gar nicht so viel wissen, denn die Regeln sind gleich. Also man spielt bis 11, man hat eigene Angabe, man darf aber auf das Feld spielen, wo man möchte. Der Ball muss zuerst bei einem selbst aufkommen, bei der Angabe und dann auf die andere Seite. Danach geht es hin und her. Also die Punkte werden auch gleich gezählt. Die einzige Regeländerung ist, dass man den Tisch berühren darf, draufspringen darf und dann den Ball auch aus der Luft nehmen. Das heißt ein Volley wie im Tennis. Und das macht das ganze Spiel noch schneller und spektakulärer.
Du darfst mit den Füßen auf den Tisch oder darf man sich nur aufstützen und sozusagen so eine Art Liegestütz auf dem Tisch machen, oder?
Du darfst alles. Du darfst dich sogar draufstellen, wenn du schnell genug bist und der Ball hoch genug kommt. Dann darfst du den Volley nehmen im Stehen, auf den Tisch spielen. Du musst aber immer wieder vom Tisch runter und den Boden berühren, bevor du das nächste Mal spielst. Also musst du dann auch sehr schnell sein.
Klingt sehr dynamisch.
Es ist eine absolut dynamische Sportart. Es ist auch sehr anstrengend. Trotzdem kann man sehr schnell anfangen zu spielen. Wenn man anfängt, springt man natürlich nicht direkt auf den Tisch drauf. Aber wenn man sich die Turniere anguckt, da sind schon sehr, sehr spektakuläre Ballwechsel dabei, die dann auch regelmäßig Millionen von Zuschauern bekommen im Internet.
So, und jetzt sind wir sozusagen heute angekommen. Deine Dozentinnen und Dozenten haben damals gesagt, René, das sieht ziemlich cool und spektakulär aus und fördert wahrscheinlich auch die Koordination in vielerlei Hinsicht, Kondition auch. Mach da mal was draus. Wie hast du dann da was draus gemacht? Weil so eine Sportart erfindet man ja nicht einfach irgendwie so oder eben doch.
Irgendwie eben doch. Wir haben dann Turniere organisiert. Da war es mir ganz wichtig, da ich eigentlich vom Skaten und Snowboarden komme, dass dabei immer Musik mit im Spiel ist, also DJs dabei gehabt und eher den Spaß am Sport im Vordergrund gehabt und nicht die Leistung. Das hat auch so einen Community-Gedanken dann gefördert und es hat eigentlich immer gut funktioniert. Wir hatten dann auch schon sehr, sehr früh Auftritte bei Stefan Raab. Das waren natürlich Meilensteine für uns, wo wir gemerkt haben, ah, okay, das Ganze funktioniert auch. Dann haben wir auch einen Preis auf der ISPO bekommen. Das ist die weltweit größte Sportmesse als eine der neuen Start-up-Ideen in der Sportindustrie. Und da hat man dann schon gemerkt, okay, auch von der Industrie ist da ein gewisses Interesse. Und das wird angenommen. Und dann haben wir das Ganze natürlich weiter verfolgt und auch die Richtung mit Profifußballern ausgebaut und ausgeweitet. Und das ist das, was wir bis heute auch noch machen.
Und heute gibt es Hedis-Profis oder wo ist der Sport heute?
Heute ist der Sport auf jedem Kontinent auf der Welt, haben wir Franchise-Partner oder sind dort mit einem Charity-Projekt, wo wir hingehen und gespendetes Geld dazu verwenden, um in Slums Hedis-Platten zu bauen mit den Kindern dort und dann die Bälle zu spenden. Aber wir haben Franchise-Partner in Australien, in Japan, in China. Wir haben für ESPN eine Show in Las Vegas gespielt. Wir haben viele Partner in Europa, wir waren auch in Südafrika und haben dort gespielt und es gibt dort dann auch eigene Turnierserien und natürlich auch eine Weltmeisterschaft, die findet in Deutschland statt.
Daddeln am PC oder der Konsole, für gefühlte 99% der Menschen ist das, würde ich sagen, ein Hobby. Für ein paar wenige leider ist es eine Sucht und für noch weniger ist Daddeln, ist Zocken ein Job. Und alle drei Gruppen treffen sich aktuell in Köln auf der Gamescom. Und auch René Wegner ist dort. Er findet einen Sport namens Hedis, der komplett offline funktioniert. Also nichts mit E-Sports, sondern offline. Eine banale Tischtennisplatte braucht man dafür, einen kleinen Plastikball. Regeln wie beim Tischtennis, nur der Ball wird mit dem Kopf gespielt. Warum geht so einer auf die Gamescom?
Genau weil hier so viel gespielt wird, wollen wir auch da sein, um zu zeigen, man kann in der realen Welt auch sich bewegen und auch seinen Spaß haben. Auch bei uns am Stand ist eine Schlange, damit man so ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde muss man warten, bis man dann Hedis spielen darf. Und das freut uns natürlich, dass die ganzen Gamer, die hier sind, sich auch in der realen Welt freuen, dann Sport zu machen und Hedis zu spielen.
Also ist es für die sozusagen der Ausgleich zum anstrengenden Zocken? Also für sie ist es Hedis das Hobby, was für dich jetzt der Beruf ist?
Ja, da kann man sagen, für sie ist dann Hedis das Hobby.
Gibt es für dich noch sowas wie ein Hobby?
Ja, natürlich. Ich habe viele Hobbys. Ich habe wenig Zeit, um die auszuüben. Aber wenn ich kann, dann snowboarde ich immer noch. Das war vorher mein Beruf. Oder zumindest habe ich während dem Studium mein Geld damit verdient. Jetzt ist es nur noch Hobby. Jetzt macht es mir aber umso mehr Spaß, wenn ich dazu komme, dann auch noch Snowboard zu fahren oder Skateboard zu fahren. Eigentlich sind meine Hobbys immer mit Sport verbunden, schon immer gewesen.
Aber Hedis kannst du jetzt nicht mehr befreit aufspielen, sondern hast immer dabei das Wohl deines Unternehmens im Blick.
Nein, natürlich, wenn ich an der Platte stehe, dann spiele ich zum Spaß. Ich spiele oft während meiner Arbeitszeit, das
Was?
Ist klar. Dann ist es natürlich, das ist ja Teil davon. Manchmal ist es ein Showspiel oder ein Fernsehauftritt, dann ist das natürlich Teil von meiner Arbeit. Aber trotzdem, in meiner Freizeit gehe ich immer noch, wo auch immer ich gerade bin, in Köln oder in Kaiserslautern, in den Hochschulsport und spiele dort mit den Hedis-Gruppen mit und spiele einfach nur zum Spaß. Denn das Spiel macht Spaß und mir nach wie vor. Und deswegen bin ich da auch immer noch mit Begeisterung dabei.
Der Ritterschlag für alle Hobbysportler ist ja sozusagen einmal bei den Olympischen Spielen irgendwie dabei zu sein. Da sollen ja eigentlich nur Hobbysportler mitmachen, ne? Also Leute, Amateure. Wann wird Hedis olympisch? Ja.
Ich finde, dass Hedis durchaus das Potenzial hat, olympisch zu sein, denn die Anstrengungen und die spektakulären Ballwechsel, die sind absolut da. Hedis hatte auch Reichweiten weitaus größere als manche olympische Disziplin, die nur während den Olympischen Spielen mal kurz in den Medien ist. Das bekommen wir schon so ganz gut hin und Hedis wird ja auch überall auf der Welt gespielt. Ich glaube aber, eigentlich möchte ich gar nicht unbedingt teilhaben an den Olympischen Spielen, wie sie im Moment sind, denn wenn die verbunden sind mit riesigen Stadienbauten, wo Millionen ausgegeben werden, gar nicht für den wirklichen Sport oder den Hobbysport, dann finde ich das gar nicht so gut. Und auch wenn ich die ganzen Doping-Skandale sehe, dann habe ich lieber Hedis nicht bei den Olympischen Spielen, aber dafür keine Doping-Skandale, sondern wirklichen Sport. Das ist für mich ehrlicher, als bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Aber wenn ich natürlich gefragt werde und das System dazu passt, dann wäre es natürlich auch sehr schön, da dabei zu sein.
René Wegner hat aus einem Mangel an einem Fußballplatz Hedis erfunden, eine Mischung aus Fußball und Tischtennis. Damals noch ein Hobby, inzwischen schon ein Beruf.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Magdeburg. Sachsen-Anhalt kürt am Donnerstag in der Staatskanzlei in Magdeburg zum ersten Mal die Preisträger der Grünlandmeisterschaft, eines Wettbewerbs um die schönste Wiese. Als Wettbewerbsregion hatte Umwelt- und Agrarministerin Claudia Dalbert, Grüne, den Landkreis Harz ausgerufen. Vier Bewerber meldeten sich und ihre Wiesen an. Die Flächen sind laut Ministerium zwischen 4 und 6 Hektar groß. Eine Jury bereiste die Wiesen noch vor der langen Dürreperiode, die aktuell anhält. Bewertet wurde unter anderem nach botanischen und landwirtschaftlichen Kriterien. Der Landwirt mit der besten Wiese oder Weide erhält ein wetterfestes Schild für seine Fläche. Zudem erhalten die drei Erstplatzierten Gutscheine für Futterwertbestimmungen ihres Grünlandes. Ziel der Auszeichnung ist es, Landwirten mehr Wertschätzung zukommen zu lassen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.